Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Live-Programm und natürlich sehr gerne dürft ihr auch mal dort reinhören. In das Programm der Kollegen solltet ihr auf jeden Fall mal immer up-to-date sein, wenn dort alle anderen Sportarten stattfinden. Wir wollen uns aber heute mit Handball beschäftigen, denn wir sind ja in der entscheidenden Phase der Saison, zumindest bei den Männern. Die Frauen sind jetzt durch quasi mit der regulären Saison, da wollen wir einen Blick drauf werfen, wie es aussieht. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian und habe heute wieder meinen geschätzten Experten, also den Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns mit den Herren anfangen, wo wir in der Bundesliga jetzt noch 3 Spieltage haben. Also auch ein anderes Spiel, ein anderes Team hat noch 4 Spiele, aber insgesamt sind es nur noch 3 Spiele für den Großteil der Mannschaften. Und da gibt es natürlich ein bisschen mehr auch Entscheidungen, die sich jetzt nach und nach herauskristallisieren. Und lass uns vielleicht mal im Tabellenkeller anfangen und uns mit dem TuS in Lübeck beschäftigen, der gegen Frischauf Göppingen gespielt hat. Auch eine Mannschaft, die natürlich auch oben um Platz 5 kämpft. Und ja, es war ein knappes Spiel. Lübeck hat gut mitgehalten, lange Zeit, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Verlieren 22 zu 27 und jetzt bei, für sie noch 4 Spiele, die ausstehen, sind 6 Punkte weiter in Rückstand und die Chancen schwinden weiter. Das nächste Spiel jetzt gegen Kiel, das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe. Dann vielleicht noch in Stuttgart kann man noch Punkte holen, aber insgesamt, sieht es danach aus, als ob es Lübeck dieses Jahr nicht schaffen wird.
Ja, ich denke, das wird immer klarer, die Geschichte. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie, obwohl sie natürlich noch ein Spiel weniger haben als Minden und Barling, als die direkte Konkurrenz, dass sie sich da noch irgendwie raus manövrieren können. Dafür ist der Rückstand jetzt auch mittlerweile einfach zu groß. Dafür sind 10 Punkte nach 30 Spielen auch deutlich zu wenig. Die Hauptprobleme haben wir einfach schon immer wieder besprochen. Das ist vor allem die Offensive, die nach 30 Spielen noch unter 700 Toren liegt. Das ist nun mal dann auch ein großer Faktor, der deutlich zu wenig ist. Generell fehlt einfach so ein bisschen die Qualität im Kader. Das war von vornherein schon klar. Das war in den ersten Spielen auch klar, als man gesehen hat, dass man viel über den Kampf gekommen ist, was dann auch durchaus gut funktioniert hat. Aber über eine 34 Spiele lange Saison wird es dann schwierig, in der Bundesliga dann so mitzuhalten. Und von daher, das würde mich schon sehr wundern, wenn sie da noch irgendwas holen. Dafür müssten sie ja jetzt eigentlich schon in Kiel gewinnen, um noch eine theoretische Chance zu haben, Minden noch einzuholen. Und von daher, das dürfte auf jeden Fall der erste Absteiger sein, der jetzt mehr oder weniger auch schon feststeht.
Ja, definitiv. Das sieht sehr danach aus, dass das jetzt der erste ist. Klar, die Gegner sind dann noch machbar. Jetzt mal alles abgefunden, dass sie noch dann Hannover haben. Ich hatte schon auch erwähnt, dass sie das natürlich dann auch gegen Stuttgart spielen müssen. Dann hinten raus gegen Bergische HC. Aber natürlich, du musst dazu auch Selbstvertrauen haben. Und wenn die vielleicht hier einen Punkt geholt hätten gegen Göppingen, dann wäre es vielleicht nochmal möglich gewesen. Hätte sie vielleicht noch ein bisschen nochmal Selbstvertrauen tanken können. Aber insgesamt ist natürlich die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen und Monaten fast nur verloren. Und da ist natürlich dann auch schwierig, sich dann irgendwie den Bock umzustoßen und da wirklich dann noch diesen Abstieg zu vermeiden. Und insgesamt, wenn du nur 37 Tore in dem Spiel aufs Tor hast, dann ist das einfach zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn sie es defensiv gut gemacht haben. Aber wie gesagt, am Ende musst du halt auch Tore werfen, musst mehr Chancen auch kreieren und darfst dir halt nicht 14 technische Fehler erlauben. Also von daher, sieht es sehr, sehr düster aus. Wäre natürlich Göppingen mit dem Sieg weiterhin Platz 5 verteidigt. Das sollte man natürlich nicht unerwähnt lassen. Sind dort weiterhin auf dem 5. Platz mit 35 zu 27 Punkte und verteidigen somit auch so ein bisschen ihren kleinen Vorsprung, den sie zwar noch haben. Aber zumindest bleiben sie auf diesem Platz, während andere Mannschaften diesen Kampf um Platz 5 weiter aus den Augen verlieren. Und da ist natürlich eine Mannschaft mit gemeint, den SCD RFK Leipzig, Tim. 5. Niederlage in Folge, verlieren daheim gegen den BHC mit 22 zu 26 und sind damit auch rechnerisch fast raus. 5 Punkte Rückstand bei noch 3 ausstehenden Spielen. Das haben sie sich in den letzten Wochen dann halt selbst kaputt gemacht.
Ja, das ist definitiv so der Fall gewesen. Sehr, sehr bitter. wie das Ganze jetzt zu Ende gegangen ist, weiß auch nicht so genau, woran es da gelegen hat. Dafür habe ich jetzt auch irgendwie zu wenig genau von den Leipzigern gesehen. Aber es waren natürlich mit unter anderem der deutlichen Niederlage in Berlin auch Spiele dabei, wo es einfach, ja, was die Mentalität angeht, nicht so gestimmt hat. Dazu die zweite Halbzeit gegen Kiel. Also das waren schon ja auch sehr, sehr deutliche Niederlagen teilweise. Dazu wirklich unerklärlich Niederlagen und Auftritte auch in Stuttgart. Also irgendwie hat die Mannschaft so ein bisschen das verloren, was sie irgendwie bisher ausgemacht hat. Und ja, das so entsteht dann eben so ein gewisser Abwärtsstrudel, aus dem man dann schwer dann auch wieder rauskommt, vor allem in dieser Phase in der Saison, wo es dann auch Schlag auf Schlag geht. Dementsprechend, ja, muss man mal schauen, ob man dann am Ende zumindest noch den einstelligen Tabellenplatz rausholt. Ist schon auch durchaus bezeichnend zu sehen, dass man jetzt hinter den Rhein-Neckar-Löwen mittlerweile auch schon hinter die Rhein-Neckar-Löwen gefallen ist. Ich glaube, das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt noch gedacht, dass das passieren könnte. Wahrscheinlich von beiden Seiten. Dementsprechend, ja, da auch ja das direkte Duell vor ein paar Wochen verloren. Also ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Saison jetzt dann doch noch ziemlich, ja, ernüchternd beendet wird in Leipzig. Jetzt als nächstes hat man das Spiel in Wetzlar, was jetzt auch nicht einfach mal so, vor allem in der aktuellen Situation mit der Form, zu gewinnen ist. Also ja, würde ich im Moment tatsächlich davon ausgehen, dass diese Negativserie erstmal noch ein bisschen anhält.
Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass ja, die da jetzt nicht so ganz rauskommen. Also das ist ja schon auch ein bisschen verwunderlich, weil, wie gesagt, sie haben eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ja, dann gab es halt den Bruch jetzt vor ein paar Wochen einfach in dem Spiel, wo sie einfach nicht mehr diese Qualität abrufen konnten, wo sie offensiv da auch immer wieder Probleme gehabt haben, auch in diesen klaren Aktionen, da auch die Jungs dann nicht immer auf ihrem Top-Niveau gespielt haben, und das brauchst du aber einfach natürlich auch, um möglichst diesen Erfolg, diesen größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem 1 in Europa zu schaffen. Und deswegen ist es jetzt für Leipzig natürlich eine sehr bittere Phase, dass sie jetzt sogar noch hinter die Rennecke zurückgefallen sind, vielleicht sogar noch ein bisschen bangen müssen, dass sie überhaupt noch in der ersten Tabellenhälfte stehen, denn auch dahinter, Melsung ist nur ein Punkt dahinter und auch Hamburg sind auch nur 4 Punkte, auch wenn wir gleich natürlich auf die Hamburg zu sprechen kommen wollen, aber das ist schon, ja, schon sehr, sehr kurios, dass sie das nicht so haben hinbekommen, dass sie da wirklich dann noch konstant ja, da oben haben halt angreifen können, und das ist, ja, glaube ich, auch sehr enttäuschend. Carsten Günther hat ja auch letzte Woche mal schon noch erwähnt gehabt, sehr deutliche Worte gefunden gehabt für seine Mannschaft, dass das so einfach nicht in Ordnung ist, wie sie auftritt und wie man dort verloren hat. Also von daher bin ich sehr gespannt, was man dann im Sommer dort macht, um ja aus dieser Erfahrung, die man jetzt mitgenommen hat, einfach zu lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, weil, wie gesagt, das Team hat die Qualität, vielleicht in Europa zu spielen, aber ja, man muss halt gucken, dass man halt diese 34 Spiele dann konstant auf einem ähnlichen Niveau fährt und dann halt sich nicht zum Saisonende irgendwie die Luft raus ist und dass man dann wirklich eine gute Platzierung, die man bis dahin hatte, dann einfach so, ja, leichtfertig vergibt. Also von daher, ja, sehr bitter für die Leipziger. Dann lass uns ja auf das Topspiel gucken, das es gegeben hat, wo es auch natürlich auch um Champions-League-Plätze geht. Kiel gegen Flensburg, das Topspiel, Nordderby, wir wissen alle, es ist immer ein klassisches Spiel. Es war es auch dieses Mal wieder. Rassiges Spiel von Anfang bis Ende. Ja, und am Ende gewinnt der THW Kiel knapp 28 zu 27. Zum Schluss hat Flensburg sich dann noch schwer getan, in den letzten 50 Sekunden den Ausgleich zu erzielen. Trotzdem, es war ein mega Spiel und am Ende wäre vielleicht eigentlich das Remis gerecht gewesen.
Ja, durchaus. Also natürlich für die Spannung, was den zweiten Platz angeht, nicht allzu zuträglich. Die Füchse jetzt 2 Punkte hinter Kiel, 4 Punkte Rückstand für Flensburg. Das ist schon ein kleiner Fingerzeig jetzt gewesen, dieses direkte Duell zu gewinnen für die Kieler. Sehr, sehr wichtig. Und die Flensburger haben es sich, ehrlich gesagt, komplett selbst zuzuschreiben. Also sie hätten hier locker gewinnen können. Also sie haben so viele einfachste Fehler gemacht, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein. Wie kann sowas passieren? Also unter anderem so ein Tempo-Gegenstoß Pass von Möller, den Amos Wanne eigentlich fangen muss, gefühlt in 99% der Fälle in den letzten Jahren auch gefangen hat, aber irgendwie da mit dem Kopf schon gefühlt beim Wurf war, obwohl er auch noch 4-5 Meter vom Kreis entfernt war. Also das war schon so eine bezeichnende Situation, und Davon gab es deutlich mehr auch im Spiel. Deswegen hat man sich es da auch deutlich schwerer gemacht. Also man lag zwischenzeitlich dann auch mal, ich glaube, mit 23, 22 vorne, hätte sich absetzen können, trifft dann ein paar falsche Entscheidungen. Dementsprechend, ja, bitter für die Flensburger, die sich jetzt wahrscheinlich damit dann auch anfreunden müssen in der nächsten Saison, das erste Mal seit gefühlt einem Jahrzehnt nicht Champions League spielen zu können und in der European League antreten zu müssen. Denn ja, wie gesagt, also diese 4 Punkte Rückstand, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Für die Kieler geht es jetzt gegen Lübbecke, das ist ein absoluter Pflichtsieg. Dann gegen Hamburg wird es wahrscheinlich durchaus unangenehm, aber vor allem zu Hause kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie da Punkte lassen. Dann geht es noch zu den Rhein-Neckar-Löwen und gegen Göppingen, ja. Das sind auch auf dem Papier durchaus unangenehme Gegner, aber die Kieler, wir kennen es, wenn es um etwas geht, dann sind sie auch voll da. Und das haben sie halt auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Sander Sargosen wieder vorangegangen mit 10 Toren, klar auch 6 Fehlwürfen, aber nichtsdestotrotz, dass er da die Verantwortung wieder übernimmt. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig für die Kieler. Ja, ansonsten das Torhüter-Duell haben die Flensburger sogar gewonnen mit 12-9. Hat am Ende dann nicht gereicht. Von daher, ja, in diesem Fall würde ich ehrlich gesagt sagen, die Kieler mit einem glücklichen Sieg, und für die Flensburger wäre definitiv mehr drin gewesen.
Ja, definitiv. Und jetzt droht wahrscheinlich das erste Mal seit der Saison 2010, 2011 nicht eine Platzierung unter den ersten 3. Also das kann ja durchaus passieren. Und wie gesagt, das europäische Champions League, die Champions League wird man sehr wahrscheinlich verpassen. Das muss man dann einfach knallhart so anerkennen, dass es dann halt leider dann für sie halt nicht reichen wird, um das zu schaffen. Aber wie gesagt, sie hatten selbst die Chance. Klar, haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan in der Saison mit Verletzungen und so weiter. Aber auch hier, die Möglichkeiten waren da. Und dann wäre es natürlich richtig spannend geworden. Ne? Wenn sie gewonnen hätten, dann wären hätten alle Teams, Kiel, Berlin und die Flensburger selbst 12 Minuspunkte gehabt. Und das wäre natürlich dann nochmal richtig hochdramatisch geworden in den letzten Wochen. Also da hätten wir natürlich nochmal richtig, richtig heißen Tanz erwarten können, zumal es auch noch zu einem direkten Duell kommt in diesem heißen Kampf, kann man ja schon noch fast sagen. Also von daher, jetzt können zumindest die Flensburger noch gucken, dass sie auf Platz 3 kommen, denn die haben noch das Spiel gegen die Füchse am Ende des letzten Spieltags. Also von daher kann man sich noch ein bisschen rehabilitieren, aber natürlich klar, die Champions League ist halt in dem Fall wahrscheinlich abgefahren. Sei in der THW, lässt auf einmal irgendwie Punkte liegen, verliert vielleicht daheim gegen Göppingen, was ich jetzt nicht unbedingt glaube. Und auch Göppingen in den letzten Wochen jetzt nicht so überragend gespielt hat, wo ich sagen würde, wow, die haben jetzt da definitiv große Chancen, hier irgendwie Punkte mitzunehmen. Also von daher, bitter für die Flensburger, aber ich denke, sie lernen, glaube ich, einiges mit aus der Saison, was besser werden kann. Schauen wir mal dann auch, wie die ganze Thematik um Jim Gottfriedsson weitergeht, der gerne den Verein verlassen möchte. Und der ja auch sagt, dass er gerne mal noch einen Titel gewinnen möchte in der Champions League. Und das ist jetzt natürlich, Nahrung für ihn, dass sie jetzt das verpasst haben, diesen Einzug jetzt in das europäische Königsklasse. Und von daher schauen wir mal dann weiter zum, möglichen Meister. Ist noch nicht ganz fix, weil die Kieler gewonnen haben. Trotzdem, Magdeburg hat das sehr, sehr souverän gespielt gegen Hamburg. 32-22. Das war typisch Magdeburg irgendwie, Tim.
Ja, also die Magdeburger haben sich diese Woche absolut warm geworfen fürs European League Final Four, mit 10 gegen Hamburg gewonnen, mit 18 gegen Lübbecke gewonnen. Wirklich, wirklich wild. Ich glaube, Magnusson hatte nach 20 Minuten schon 9 Tore, zur Pause 10. Am Ende sind es dann 12 Tore bei 13 Versuchen. Absolut verrückt. Ja, wer soll da noch was machen? Im Spiel gegen Lübeck auch 8 Tore gemacht. Also erstmal in 2 Spielen 20 Tore geworfen. Wirklich wieder phänomenal. Von daher, ja, sind sie jetzt zwar noch nicht offiziell Meister, aber gut, auch da, es wird passieren, über kurz oder lang. Im nächsten Spiel geht es gegen Balingen. Das dürfte dann auf jeden Fall ein Sieg für die Magdeburger auf jeden Fall sein. Auch hier würde ich sagen, werden sie keine Punkte mehr abgeben. Wie gesagt, spielen jetzt noch gegen Balingen in Leipzig. Auch das ist eigentlich ein Duell, das sie auf jeden Fall gewinnen sollten in der aktuellen Form. Und dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag dann zu Hause die große Party. Und dementsprechend richtet sich der Fokus da jetzt natürlich erstmal, wie gesagt, aufs European League Final Four, dass man da den nächsten Titel sich einsackt. Und anders als im DHB-Pokal Final Four dann auftritt. Schauen wir mal, ob das gelingt, aber sie scheinen auf jeden Fall bereit zu sein.
Ja, sie scheinen definitiv bereit zu sein und um Igne Magnusson möchte ich scheinbar die Krone als bester Torschütze wieder verteidigen, ist jetzt bei 212, hat 4 Tore weniger als Hans Lindbeck, der aber ein Spiel mehr hat. Also von daher sieht das sehr gut aus, dass er seinen Titel aus dem vergangenen Jahr dort verteidigen kann. Ich meine, jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und sprechen über weitere Themen im Handballsport. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt wollen wir natürlich uns mit noch dem letzten verbliebenen Spiel der Bundesliga beschäftigen und natürlich noch mit einigen anderen Themen bei den Männerhandball. Und ja, Tim, lass uns natürlich über die Berliner sprechen. Wir hatten sie ja schon kurz erwähnt gehabt, aktuell auf Platz 3. Sieht da sehr, sehr gut aus, dass sie den Platz verteidigen können. Und vielleicht können sie ja noch ein kleines bisschen nach oben schielen mit 2 Punkten Rückstand. Vielleicht ist da noch eine Möglichkeit. Ja, jetzt haben gewonnen in Erlangen 31-25. Ja, wichtiger Sieg auch gerade, weil Erlangen ja durchaus gegen große Vereine in der heimischen Halle schon auch Überraschungen für gesorgt hat. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Sieg, den man da eingefahren hat, nochmal umso wichtiger zu beweisen, okay, wir wollen das hier konsequent zu Ende ziehen und vielleicht, ja, machen die Kieler nochmal einen Ausrutscher und dann sind sie vielleicht dann da.
Ja, das ist wahrscheinlich die Hoffnung in Berlin. Jetzt der 4. Sieg in Folge nach der Niederlage gegen Magdeburg. Und ja, das waren alles keine schlechten Gegner. Also Wetzlar, Leipzig, Göppingen, Erlangen, die musst du dann auch erstmal auch so souverän schlagen. Auch gegen Göppingen mit 6 Toren gewonnen. Das war vor allem ja ein Spiel absolut mit offenem Visier, 37-31 am Donnerstag. Wirklich eine sehr, sehr schöne Partie für den neutralen Zuschauer, der auf Offensivhandball steht. Also von daher, das sieht im Moment schon sehr, sehr gut aus, dass man sich hier mindestens mal Platz 3 festigt und dann, ja, wie gesagt, hofft auf einen Kieler Ausrutscher. Als nächstes haben sie jetzt noch Spiele gegen Minden und in Balingen, also wirklich gegen die absoluten Kellerkinder. Heißt jetzt nicht, dass das automatische Siege sind, aber ja, das, also wenn man noch nach oben schielen will und wie gesagt diesen dritten Platz absichern will im letzten Spiel gegen Flensburg, ja, dann sollte man auf jeden Fall da Siege einfahren und davon würde ich auch durchaus ausgehen, so wie sie im Moment auftreten. Von daher, ja, war das wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt in dieser Woche oder 2 sehr, sehr starke Auftritte. Und ja, vor allem Marzenic und Holm mit 8 und 7 Toren sind da vorangegangen und herausgestochen aus der Mannschaftsleistung. Und ja, dementsprechend war das wieder ein wichtiger Schritt. Und ja, so kann es aus Berliner Sicht natürlich weitergehen.
Ja, definitiv. Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass noch der Mio Salja wieder gut gewesen ist. Hat jetzt schon die ganze Saison über 330 Paraden, wenn man das mal rechnet, bei 31 Spielen. Das ist schon ja eine sehr, sehr starke Anzahl. Ja, mehr als 10 Paraden pro Spiel. Also das ist schon etwas, das muss natürlich auch einen Rückhalt einer Mannschaft gibt. Und das hat er auch wieder eindrucksvoll bewiesen. Auch hier wieder 12 Paraden, Quote von 32%. Also auch da wieder ein wichtiger Faktor gewesen, wenn man sich diesen Sieg einholen kann. Wäre natürlich Erlangen, ja, für die geht es hier nicht mehr um viel, geht es hier nur um die Platzierung, ob sie am Ende 12. oder 11. werden. Also von daher, ja, das ist natürlich eine Saison, wo sie jetzt unbedingt abhaken wollen. Ich fand noch Olaf Stefansson in den Auszeiten, wo er auch Trainer gewesen ist, als eingesprungen. Ist sehr, sehr gut, sehr, sehr klar in seinen Ausführungen. Kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich dann auch das so ein kleines Zeichen ist, wo es hingehen könnte. Er musste ja auch einspringen als Head Coach in dem Fall aufgrund einer Erkrankung. Und deswegen, ja, ich glaube, der kann ein sehr, sehr guter Trainer werden, wenn er das weiterhin so klar kommuniziert. War natürlich auch sehr unzufrieden mit dem Start seiner Mannschaft. Also da ist man mit 0-4 gestartet in der heimischen Halle. Und da kann ich den Frust von ihm dann auch nachvollziehen, dass er dann auch dem einmal so, ja, klar ausgedrückt hat, so möchte ich es mal sagen. Dann lass uns den, bevor wir aufs internationale Geschäft kommen, natürlich noch mit 1-2 Nachrichten aus der Handball Deutschland beschäftigen und erwähnen auf jeden Fall kurz, dass Göpping sich nochmal für die letzten Spiele nochmal eine Verstärkung geholt hat. Und zwar ist ja Kevin Gulliks noch immer verletzt und wird dieses Jahr auch nicht mehr zurückkommen, also zumindest die Saison nicht mehr zurückkommen. Deswegen haben sie jetzt den dänischen Rechtsaußen Max Trondgaard nochmal aktiviert. Hatte seine Karriere eigentlich schon beendet bei Aalborg, aber ja, ist jetzt wieder zurück, hat als Trainer gearbeitet in Gudme und soll jetzt nochmal in den letzten Spielen nochmal so ein bisschen Unterstützung einfach sein. Mit seinen 35 Jahren ist er ja nicht mehr der Jüngste, klar, aber gerade einfach aufgrund der Verletzung soll er dann nochmal das Team unterstützen. Viel spannender ist natürlich die Geschichte, was mit den Handballrechten passiert in der Bundesliga. Die laufen ja jetzt aus, sie sind jetzt ausgeschrieben für den Zeitraum vom 2023-24 bis 2028-29 hat die Liga jetzt bekannt gegeben. Und ja, da sind wir mal sehr gespannt, was dort passiert, weil da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, der es gerne haben will, beziehungsweise Sky, glaube ich, möchte es auch sehr gerne behalten.
Ja, davon ist auszugehen, davon wird berichtet, dass vor allem natürlich Sky weiterhin interessiert ist. Ist ja auch wirklich, ja, was die Übertragung im Handball angeht, haben sie das auf ein neues Level gehoben. Das war schon, ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da jetzt in den letzten Jahren aufgefahren haben. Wie gesagt, auch jetzt zu dieser Saison mit der neuen Form der Konferenz, die mir durchaus gefällt. Ja, sehr interessante Formate sich einfallen lassen. Ansonsten gibt es natürlich noch die S-Nations Media rund um den ehemaligen DFL-Vorstand oder Geschäftsführer Seifert, Christian Seifert, ja, der da quasi in diesem Projekt zusammen mit Axel Springer eigentlich alles neben dem Fußball langfristig irgendwie sammeln will. Naja, gut, hat bisher irgendwie noch nicht so funktioniert. Im Eishockey haben sie die Rechte nicht bekommen. Die sind ja jetzt bei der Telekom bzw. Magenta Sport geblieben, auch für die nächsten Jahre. Man hat sich jetzt schon für Tischtennis, Volleyball und Basketball Rechte erworben. Ja, der Start der Plattform ist Herbst 2023 oder soll das sein. Ist natürlich dann oder wäre dann natürlich ja, der perfekte Zeitpunkt und schon ein ziemliches Statement dann da mit der Handball-Bundesliga und allem drum und dran, Pokal, Supercup etc. und natürlich der zweiten Liga, ja, damit zu starten. Ja, ohne das genaue, konkrete Angebot zu kennen, also generell ist es ja noch ein sehr vages Projekt, auch Abo-Preise und so weiter sind noch nicht bekannt, würde ich ehrlich gesagt hoffen, dass es bei Sky bleibt, mit der Einschränkung zu sagen, ein bisschen mehr Free-TV würde dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut tun. Klar, man hat vor allem Pokal und so weiter, die wichtigen Spiele auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich muss sagen, dass da ist doch durchaus noch deutlich mehr Luft nach oben. Das sollte man schon auch im Blick haben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich da habe. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Und also sollte ja demnächst dann tatsächlich auch schon relativ fix dann entschieden werden, wenn das Ganze nur noch, ja, knapp über ein Jahr hin ist, ne?
Ja, das denke ich auch, dass das relativ schnell noch entschieden wird oder zumindest eine Entscheidung fallen wird, weil, wie gesagt, die Zeit ist jetzt nicht mehr so lange da. Ich glaube wahrscheinlich dann aber erst Richtung Mai, also Richtung Juni, Juli wahrscheinlich eher, dass man die Saison jetzt erstmal zu Ende laufen lassen wird und ja, natürlich S-Nation Media natürlich schon mit Basketball aufhören lassen. Das ist in der Basketball-Szene so nicht gut aufgekommen, weil sie natürlich sehr zufrieden gewesen sind mit Magenta Sport. Ich glaube auch der Handball ist, glaube ich, relativ zufrieden mit Sky und ich kann mir auch, wie gesagt, einfach aufgrund der Lage natürlich, dass Sky dann auch andere Rechte verloren hat, durchaus vorstellen, dass Sky das möglichst verhindern möchte, dass sie diese Rechte verlieren. Da haben sie auch, als dann The Zone aufgetaucht ist, haben sie dann auch nochmal versucht, das ein oder andere Recht ihnen dann wieder wegzunehmen. Also von daher bin ich da sehr gespannt. Ich würde vielleicht auch nicht außer Acht lassen, dass man jetzt vielleicht auch Magenta Sport drüber nachdenken könnte. Ich meine, die haben jetzt auch Kapazitäten und vor allem finanzielle Art, weil sie ja jetzt Basketball verloren haben. Vielleicht will auch The Zone in Handball machen, weil ich meine, sie haben jetzt schon Champions League und Euroleague. European League, vielleicht möchten sie auch die deutsche Bundesliga haben, möglich könnte es vielleicht sein, und ich meine, klar, natürlich, S-Nation Media könnte dann damit werben, dass man dann macht, weil aufgrund der Nähe von Axel Springer natürlich, dass man dann bei Bild-TV dann durchaus vielleicht auch was zeigen könnte. Gut, ob wir das alle wollen, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich weiß jetzt nicht, ob Bild-TV unbedingt ja, das, den Sender ist, den man unbedingt angucken muss, aber zumindest wäre es vielleicht Möglichkeiten, dort dann in Free-TV zu landen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass der Sport natürlich dann auch, wer auch immer jetzt am neuesten noch da kommt, ein bisschen gefördert wird, dass dann noch ein bisschen mehr einfach drumherum passiert, dass ein bisschen mehr, ja, finde ich, investiert wird. Ich meine, wir gab mal diese Talksendung, die jetzt, glaube ich, nicht so gut angenommen worden ist, aber zumindest mal so Highlight-Geschichte einfach noch öfter einfach spielt, glaube ich, so ein Highlight-Magazin, glaube ich, das finde ich schon noch ganz wichtig, um dann auch den Sport dann noch, ja, ein bisschen mehr auch zu fördern einfach. Also von daher, ja, es werden mit Sicherheit eine spannende Rechtephase, die dann vielleicht auch durchaus entscheiden kann, wie es dann in der Zukunft dann dort weitergeht. Lass uns dann auch auf europäischen Wettbewerb gucken, denn wir hatten natürlich auch Champions League die Entscheidung, wer ist jetzt im Final Four, und ja, muss man sagen, das war ein spannender Krimi in Kiel, das stand ja 30-30 im Hinspiel ausgegangen in Paris, und Ja, am Ende gewinnen sie 33 zu 32, also ein mageres Törchen entscheidet am Ende darüber, dass sie weitergekommen sind. Und das war ja wirklich ein Kraftakt, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, nachdem ja auch Paris zur Halbzeit geführt hat mit 17 zu 19 oder 19 zu 17. Ja, aber Kieler, sie haben es doch noch geschafft, sich den Titel, also diesen Einzug dann noch zu sichern.
Jo, das war absolut ein wildes Spiel. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, es kann nicht sein, dass ausgerechnet in diesem Spiel Vincent Gérard wieder denkt, er müsste jetzt auf einmal wieder sein Potenzial rausholen und die Qualität, die er eben durchaus mal punktuell hat. Am Ende 15 Paraden, 33% gewinnt das Torwartduell ganz klar gegen Landin, der nur 7 Paraden, 23% hatte. Umso erstaunlicher ist es, dass Kiel hier weiterkommt oder weitergekommen ist. Und natürlich teuer bezahlt mit dem Ausfall von Henrik Pekeler, der mit einem Achillessehnenriss jetzt lange ausfallen wird. Mal schauen, ob er in diesem Jahr überhaupt noch zurückkommt. Ich glaube, das ist auch 7 Monate. Das könnte schwierig werden. Also wirklich sehr, sehr bitter. Natürlich für ihn, aber auch da, das war ja in der ersten Halbzeit noch, haben sie sich echt gut rausgekämpft, trotz Pausenrückstand und dementsprechend wirklich sehr beeindruckend. Wie es die Kieler wirklich Jahr für Jahr schaffen, absolut konkurrenzfähig zu sein, trotz der Belastung und so weiter. Dementsprechend auch in diesem Spiel war das eine durchaus geschlossene Mannschaftsleistung und wirklich sehr, 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 sehr verdient weitergekommen, auch wenn es sehr, sehr eng war. Aber wirklich ganz stark, auch im Hinspiel, wie gesagt, hätten sie ja schon eigentlich gewinnen müssen. Von daher ist es, glaube ich, wenn man sich die 120 Minuten so anguckt, durchaus verdient, weil sie knapp das bessere Team waren.
Ja, knapp das bessere Team, klar, der beste Torhüter war natürlich dann bei Paris mit Gérard, aber da ist doch recht, dass er dann zu einmal wieder zeigen musste, wie gut er ist, und auch dann ein Spiel einfach dabei hat, wo du einfach denkst, okay, gut, der ist halt nicht so gut, aber er hat halt immer diese Momente dann halt, und natürlich klar, dass man das dann natürlich dann in so einem Moment hat, ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, aber am Ende haben es die Kieler auch geschafft, dieses zu unterbinden. Ich fand auch die Abwehrleistung, weil sie noch besser in der zweiten Halbzeit und 13 Tore kassiert, haben da wirklich auch viel, viel besser agiert insgesamt, und sich damit wieder den Einzug ins Final Four gesichert, dann können sie vielleicht dann nochmal den Titel gewinnen. Das wäre natürlich schon ein kleiner Traum, den sie das wieder schaffen könnten, da sie ja 2020 den Titel gewonnen hatten. So ist es richtig. Durch Corona hat sie das verschoben gehabt. War es ja dann Ende 2020, wo sie den Titel dann für die Saison 19-20 gewonnen haben. Vielleicht können sie jetzt diesen Coup wiederholen. Nicht dabei sein wird hingegen, wie so ein bisschen erwartet, die SG Flensburg-Handewitt. Nach der Niederlage im Hinspiel in der heimischen Halle haben sie dann in Barcelona mit 24-27 verloren. Tim, alles gegeben, aber im Endeffekt, muss man einfach sagen, Barcelona ist einfach nur sehr, sehr schwer zu schlagen.
Ja, das schon, aber man muss leider festhalten, dass 10 schwache Minuten, 10 wirklich katastrophale Minuten den Flensburgern hier die Chance zumindest aufs Final vorgenommen haben. Ansonsten waren sie ebenbürtig über das gesamte Duell. Das muss man auch so klar sagen, dass sie da in dem Hinspiel noch so nah rangekommen sind auf 4 Tore. Das war schon eine gute Leistung, nachdem sie eben so schwach gestartet sind. Und auch in dem Spiel hat es dann am Ende halt kräftemäßig einfach nicht gereicht. Dafür ist dann der Kader der Katalanen auch einfach zu breit, zu qualitativ breit, um da mit der Personalsituation auf Flensburger Seite noch was entgegenzusetzen zu können. Von daher, ich glaube, alles in allem spiegelt das Kräfteverhältnis durchaus gut wieder, mit 4 und mit 3 zu verlieren, jetzt keine Klatsche zu bekommen, sondern wirklich am Ende mit einem guten Kampf rauszugehen, natürlich sehr, 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 sehr schade. Aber gut, so ist es nun mal. Wie gesagt, Barcelona ist nun mal einer der Top-Favoriten und haben natürlich auch den Vorteil, vor solchen Spielen dann auch wichtige Spieler dann in der Liga schonen zu können und trotzdem in den meisten Fällen zu gewinnen oder zumindest einen Unentschieden herauszuholen. Und dementsprechend sind das nun mal Vorzeichen, die einfach schwierig umzukehren sind. Und dementsprechend, schade für Flensburg, aber ich sag mal so, gut, ich glaube, da kann man mit erhobenem Haupt herausgehen aus der Saison.
Ja, definitiv. Aber wenn man diese Phase, die Schwächephase nicht gegen Barcelona gehabt hätte und auch zu Anfang des Spiels daheim, dann wäre vielleicht wirklich mehr möglich gewesen. Dann hätte man das wirklich schaffen können. Aber wie gesagt, da musst du halt auch einfach 60 Minuten auf einem konstanten hohen Niveau spielen, weil sonst bestraft dich halt Barcelona eiskalt. Und das haben sie in diesem Fall halt getan. Ja, die anderen zwei Teams wollen natürlich auch nicht außer Acht lassen, die im Final Four stehen. Das ist einmal Kielce, die das Rückspiel gegen Barcelona, wie auch das Hinspiel ja, gegen Montpellier, natürlich nicht Barcelona, das Rückspiel gegen Montpellier 30 zu 22 gewonnen haben. Starke Leistung, hat das Hinspiel schon gewonnen mit 3 Toren und ja, schickt sich natürlich jetzt an, wieder mit dabei zu sein und dann vielleicht auch wieder den großen Wurf zu schaffen. Bin sehr gespannt drauf. Raus hingegen ist Aalborg, die sich die zwei Heim gewonnen haben gegen Veszprém mit 37 zu 35, aber die 7 Tore Rückstand aus dem Hinspiel nicht mehr haben gut machen können und damit ist wieder Veszprém drinnen, nachdem sie in der Gruppenphase enorm zu kämpfen hatten, lange darum überhaupt gebibbert haben, überhaupt ins Achtelfinale einzuziehen. Also das ist schon, ja, schon wirklich beeindruckend, wie sie das dann geschafft haben, sich jetzt hier wieder zusammenzureißen und dann ja wieder in Köln dabei zu sein. Also von daher bin ich da sehr gespannt. Natürlich, Auslosung findet erst demnächst statt. Wir wissen noch nicht die Paarung, aber das werden mit Sicherheit wieder ganz, ganz heiße Spiele am 18. und am 19. Juni in Köln. Damit war es jetzt soweit zum Herrenhandballen. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und schauen auf die Frauen, denn dort ist die Saison jetzt zu Ende. Und dann wollen wir natürlich drauf schauen, wie sind die Ergebnisse gefallen, was sind für Entscheidungen, wer steigt ab und wer bleibt in der Liga. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt wollen wir uns mit der Frauen-Bundesliga beschäftigen, denn dort sind jetzt quasi alle Spiele durch. Es gibt noch ein Spiel, ein Nachholspiel am Dienstag zwischen Buxtehude und Thüringer HC, aber auch da ist es die Entscheidung fast gefallen, aber dazu wollen wir natürlich gleich mehr drüber reden. Wir wollen uns erstmal natürlich mit dem, ja, deutschen Meisterin beschäftigen, Bietigheim. Wir wissen ja schon, dass sie deutscher Meister geworden sind, aber ja, die perfekte Saison ist perfekt. 26 Siege in 26 Spielen, Gewinn hinten raus nochmal gegen Metzing, ne? Platz 5 immerhin, mit 38 zu 25, also nochmal eine absolute Machtdemonstration, haben somit jetzt auch den Rekord eingestellt für die meisten Siege mit 51 Siege in Folge, also von daher mal wieder eine absolut beeindruckende Leistung der Bietigheimerin.
Ja, das ist absolut. Also man muss schon sagen, gefühlt war das Spiel dann, ja, wurde das Spiel schon zwischen der 6. und 13. Minute entschieden. Da gab es einen 7-1 Lauf für die Bietigheimerin. Da lagen sie dann schon mit 10-3 vorne, bis zur Pause dann 20-12. Also wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, die diese perfekte Saison absolut gekrönt, mit dem Gewinn in der European League natürlich auch. Und ja, jetzt haben sie noch das DRB-Pokal-Final vor am Wochenende, wo sie dann den nächsten Titel sich sichern wollen und können. Und dementsprechend auch da, ähnlich wie bei Magdeburg, haben sie sich definitiv schon mal warm geschossen für dieses Event. Von daher, ja, wirklich sehr, sehr beeindruckende Saison, diese so zu schließen am Ende. Julia Meithof 10 Tore aus 11 Versuchen die überragende Spielerin in der Offensive. Und ja, wirklich, wie gesagt, sehr beeindruckend. Da gehen, wie gesagt, auch schon seit Wochen so ein bisschen die Superlative aus. Es ist einfach ganz stark, was sie in diesem Jahr, in dieser Saison gezeigt haben.
Ja, definitiv. Also da kann man nur den Hut vorziehen vor dieser wirklich sehr, sehr guten Leistung, die sie dort gezeigt haben. Und ja, es ist, ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen werden und wie weit sie die Serie noch ausbauen werden, weil das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist vielleicht eine Serie, die wirklich für lange, lange Zeit dann noch stehen wird. Also das ist schon wirklich ja, sehr, sehr stark. Dann lassen wir uns mit dem Zweitplatzierten beschäftigen, Borussia Dortmund. Letztes Spiel in Thüringen gehabt, also nochmal ein richtiges Topspiel, was nochmal für sie anstand. Und ja, was soll man sagen? Die Luft war scheinbar irgendwie ein bisschen raus. Verlieren mit 27-38 bei den Thüringer HC. Überhaupt nicht gute zweite Halbzeit. Da haben sie überhaupt irgendwie das Handballspiel eingestellt. 21 Tore kassiert bei selbst 13 erzielten Toren. Und ja, damit verlieren sie sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, André Fuhrmann hat es auch so ein bisschen gesehen. Der war damit überhaupt nicht zufrieden. Wir kennen ihn ja manchmal wie so ein bisschen so ein Rumpelstilzchen in der Seitenlinie. Und ja, wird mit Sicherheit überhaupt nicht zufrieden damit gewesen sein.
Nee, und ist ja auch absolut verständlich. Klar war vor dem Spiel die Position schon fest und dass, wie gesagt, es weder nach unten noch nach oben was gehen würde, aber trotzdem willst du dich natürlich deutlich, deutlich besser präsentieren. Und ich meine, die Wurfeffektivität ist ja wirklich auch verheerend mit 27 Toren bei 54 Versuchen. 50%, das ist also deutlich, deutlich zu schwach, vor allem wenn der THC 73% trifft und auch keine Torhüterleistung. Also es hat wirklich vorne und hinten nicht funktioniert bei den Dortmunderinnen. Von daher, ja, ein Spiel zum Vergessen. Nochmal ein paar Punkte abgegeben. Am Ende sind es 8 Punkte Rückstand auf Bietigheim. Das ist dann schon echt eine ordentliche Hausnummer, aber halt auch stand jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Buxtehude, die dann noch auf 6 Punkte rankommen können. Aber ja, das ist dann schon ja irgendwie so eine schwierige Situation. Man ist in dieser Saison zumindest zu schwach gewesen für Bietigheim, aber auch deutlich zu stark für den Rest. Und man hängt da so ein bisschen zwischen den Seilen. Und ja, deswegen keine einfache Situation, natürlich jetzt auch den großen Umbruch im Sommer, wo man dann auch mal schauen muss, wie sie dann in die nächste Saison starten können und wie schnell sich das alles findet. Aber ja, das ist dann schon interessant zu sehen. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass ja eine gewisse Veränderung in diesem Kader durchaus auch vonnöten ist, um einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Und ja, dementsprechend stark vom THC. Die sich, ja, die damit natürlich so eine kleine Chance noch auf Platz 3 waren, wobei auch die jetzt nicht allzu groß ist, da das Torverhältnis einfach deutlich für Buxtehude spricht.
Ja, das stimmt. Also da muss man schon sehr, sehr deutlich gewinnen, auch wenn natürlich die Chance weiterhin besteht, aber weil sie auch noch direkt aufeinander treffen. Aber 41 Tonnen Unterschied, dann ja, ein Sieg mit 21 Tonnen Unterschied, traue ich denen nicht unbedingt zu. nee, aber nicht unbedingt. Man weiß ja nie, keine Ahnung, was kann da alle möglichen Dinge passieren. Ja, lass uns auch noch mit Buxtehude beschäftigen, die gespielt haben und nochmal gewonnen haben. Mit 32-30 bei Neckarsulm, bei der Sportunion, führten sie schon relativ deutlich und dann ja, haben sie so ein bisschen nachgelassen und dann wurde es nochmal hinten raus ganz schön knapp nochmal, hatten eigentlich eine gute Torhüterleistung, aber ja, sie haben es nochmal unnötig spannend gemacht.
Genau, ja, kurz nach der Pause gab es einen 5-0-Lauf von Neckarsulm, der sie dann auf 3 Tore rangebracht hat. Dementsprechend ab da war es dann sehr, sehr knapp. Da gab es zwischenzeitlich dann ab der 46. auch nochmal einen 13-0-Lauf. Da waren sie dann auf ein Tor ran. Also ja, da haben sie dann so ein bisschen Faden verloren in dieser Phase des Spiels oder in diesen beiden Phasen des Spiels. Wie gesagt, bis dahin war es wirklich eine sehr, sehr starke Vorstellung der Buxtehuderinnen. Deswegen, ja, am Ende durchaus verdient, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber ja, guter Kampf von Neckarsulm, die hier ja noch so ein bisschen dann die Chance auf Platz 6 gewittert haben. Am Ende ist es Platz 7, 2 Punkte hinter Blomberg-Lippe. Und ja, wie gesagt, für Buxtehude ein wichtiger Sieg, um ja quasi sicher diesen dritten Platz absichern zu können. Haben jetzt, wie gesagt, noch das Spiel gegen Thüringen am letzten Spieltag oder das letzte Nachholspiel unter der Woche. Und dann ist auch für die beiden die Saison vorbei. Und dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison auch für Buxtehude gewesen. Mit am Ende dann 36 oder 38 Punkten, Platz 3. Ja, das ist schon sehr stark. Natürlich gibt es dann jetzt auch da einen gewissen Umbruch. Und ja, muss man dann auch mal schauen, wie sich das Ganze dann zusammenfügt. Natürlich tritt man dann dementsprechend auch in der European League an, in der Quali. Ja, bin ich auch gespannt drauf, wie sie damit dann zurechtkommen. Hoffentlich machen sie es dann besser als Blaubeer-Lippe im letzten Sommer, dass sie da die Quali-Runden auch überstehen. Das wäre, denke ich mal, schon ganz, ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie sich das so bei Buxtehude entwickelt in der nächsten Saison.
Genau, und vielleicht kriegen wir noch den vierten noch mit dazu. Der Thüringer AC kann ja vielleicht auch noch dann über die Bundesliga mit reindrücken, wenn Bietigheim, beziehungsweise den Titel gewonnen. Also von daher steht vielleicht noch die Möglichkeit, dass man dann noch eine weitere Mannschaft mit dazu bekommen kann. Wie gesagt, Thüringer AC muss jetzt nochmal gegen Buxtehude am Dienstag. Kann, wie gesagt, noch vielleicht ganz, ganz dunkle Träume haben, aber im Endeffekt, glaube ich, wird dann jetzt nicht viel Großes passieren in die Richtung. Dann lasst uns dann vielleicht mit dem Abstiegskampf beschäftigen, denn ja, dort haben wir nochmal eine Veränderung gehabt. Ne? Wir hatten ja dieses Fernduell zwischen Sachsen-Zwickau und den HL Buchholz-Rosengarten. Und ja, was soll man sagen? Sachsen-Zwickau hat zugeschlagen, haben gewonnen in Oldenburg mit 29-22 und somit ja, zumindest den direkten Abstieg vermieden. Spiel ist in der Relegation erstmal und ja, das war ganz, ganz wichtig, dass sie das hier noch so gedreht haben. Hat es ja schon angedeutet in Leverkusen, wo sie mit einem Tor nur verloren haben. Und jetzt haben sie es wirklich geschafft, sich hier diesen, ja, nochmal von der Schippe zu springen und sich diese weiteren Chancen nochmal zu erarbeiten, wirklich auch nächstes Jahr in der Liga zu bleiben.
Ja, und wenn man sich die letzten Wochen anguckt und wie diese Situation entstanden ist, muss ich jetzt auch ohne irgendwie, ja, Rosengarten da was Schlechtes zu wollen, einfach sagen, dass mich das schon ein bisschen dann auch gefreut hat, zu sehen, dass es eben, dass Zwickau sich dann noch rausmanövriert hat und ja, diesen widrigen Umständen dann getrotzt hat. Entscheidend war eigentlich auch schon die Anfangsphase, wo man nach 9 Minuten 6:1 vorne lag, Oldenburg schon 2 Auszeiten nehmen musste und ja, das war dann schon ein sehr, sehr starker Fingerzeig. Nils Bödel, der Trainer von Oldenburg, hat auch gesagt, dass man gesehen hat, welche Mannschaft hier ums Überleben gekämpft hat und wirklich auch punkten musste. Ja, Annalena Hausherr mit 8 von 8 ist da herauszuheben. Bei Zwickau auch Nele Kurzke mit Tor mit 12 Paraden, 35%, sehr, sehr stark. Ein wichtiger Faktor für diesen ja sehr souveränen und sehr deutlichen Sieg. Zur Pause lag man schon mit 7 Toren vorne und konnte diesen Vorsprung dann auch über die Zeit bringen und dementsprechend ja die überlebenswichtigen Punkte zumindest für diese Relegation zu holen. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie dann am Ende doch noch irgendwie in der Liga bleiben oder ob es dann doch noch runtergeht. Aber wie gesagt, ja, das Maximum haben sie jetzt tatsächlich dann doch noch erreicht. Und damit natürlich auch die sehr, sehr lange Leidenszeit, was Niederlagen angeht, brechen können. Wie gesagt, der letzte Sieg, den gab es am 23. März. Also nach ja, ziemlich genau 2 Monaten hat man hier dann endlich mal wieder gewonnen. Und ja, besser hätte der Zeitpunkt natürlich auch nicht sein können.
Nee, definitiv nicht. Also das ist genau richtig gewesen zu dem Zeitpunkt, dass man hier sich diesen ja, wichtigen Sieg holt und somit natürlich auch in der Liga bleiben kann. Da heißt natürlich dann auch für Harald Buchholz Rosengarten und 8, dass sie runtergehen müssen hatten. In ihrem Spiel gegen Leverkusen durchaus auch Möglichkeiten, lagen nur ein Tor zur Halbzeit zurück. Aber ja, im Endeffekt hat es dann einfach nicht gereicht. Die tote Leistung war nicht so stark, wie es man hätte sein müssen. Und auch insgesamt war man dann nicht mehr ganz so, ja, dann hinterher, dass man das wirklich hätte drehen können nochmal. Also von daher, ja, bitteres Spiel für Buchholz-Rosengarten.
Ja, absolut. Auch da, also haben sie natürlich, wie gesagt, lange, lange gekämpft. Am Ende, ja, eine deutliche, oder ja, was heißt deutlich, aber hat man dann halt schon gesehen, dass da so ein bisschen die Qualität eben fehlt. Vor allem nach der Pause ist dann Leverkusen gut weggezogen auf 6 Tore. Da war es dann eigentlich auch schon klar, dass man da auf Schützenhilfe aus Oldenburg angewiesen sein wird. Dementsprechend, ja, und ansonsten für Leverkusen natürlich jetzt auch nochmal zwei gute Siege zum Abschluss der Saison in Folge gegen die beiden Kellerkinder. Und ja, dementsprechend ist man da auch noch mit einem einstelligen Tabellenplatz davon gekommen mit 19 Punkten und auf Platz 9 nur 2 Punkte hinter Platz 8. Also auch das definitiv noch ein gutes Ende der Saison für die Leverkusenerinnen und für Rosengarten geht es jetzt runter. Ich glaube, ja, man hat da auch schon ganz gut vorgesorgt, sodass man eigentlich vorbereitet ist auf jeden Fall auf den Gang in die Zweitklassigkeit und jetzt da durchaus auch direkt wieder angreifen will und wird. Schauen wir mal, inwiefern oder ob sie dann im nächsten Jahr dann schon wieder in Richtung Bundesliga streben werden oder ob das ein bisschen ein längerer Aufenthalt wird. Muss man abwarten, aber ja, an sich war das auch jetzt keine große Überraschung.
Nee, das war es definitiv nicht. Das ist, war dieser Zweikampf zwischen den beiden Teams und durch den Abstieg steht jetzt auch fest mittlerweile, dass wir auch, wer auch aufsteigen wird. VfL Waibling wird aufsteigen, kommen in die Bundesliga hoch, haben knapp nur den Erstplatz verteidigen können vor Göpping, die nur einen Punkt weniger hatten. Und die müssen jetzt dann natürlich entsprechend gegen Sachsen-Zwickau ran. Also von daher dürfen wir uns dann auch auf spannende Spiele freuen. Machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zu später natürlich noch weitere Themen im Frauenhandball. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt machen wir weiter und beschäftigen uns mit weiteren Ergebnissen und wollen natürlich noch die letzten zwei Spiele nicht unerwähnt lassen. Und zwar hat die Bad Wildungen-Weipass nochmal im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg einfahren können, haben mit 35-34 gegen HSG Benz am Auerbach gewonnen und sind zumindest nach Punkten gleichgezogen, auch wenn es dann nicht gereicht hat, um ihn vorbeizuziehen, hätten sie deutlich, deutlich höher gewinnen müssen. Also die Tordifferenzunterschied beträgt 43 Tore. Also von daher wäre auch hier ein großer Sieg nötig gewesen, um dann auch entsprechend dran vorbeizuziehen. Trotzdem natürlich nochmal ein sehr, sehr persönlicher Abschluss, nachdem sie ja wirklich nach der Winterpause, nach der WM-Pause dann wirklich da durchgestartet sind und wirklich bewiesen haben, dass sie hier in die Liga gehören.
Ja, absolut. Nochmal ein guter Abschluss, was auch die Torschützen angeht, sehr, sehr interessant zu sehen. Lisa Friedberger, 15 Tore aus 17 Versuchen für Bensheim-Auerbach. Auf der anderen Seite Munia Smits, 9 Tore aus 12 Versuchen, dazu 4 Vorlagen, die dieses Spiel dominiert haben. Und obwohl so viele Tore gefallen sind, zumindest auf Bad Wildungen-Seite, Lea Schuppach mit 7 Paraden 39% Quote und auch Manuela Brutsch mit 10 Paraden 31%, also tatsächlich doch noch sehr, sehr gute Quoten für 34 Gegentore, muss man auch mal hervorheben. Und da hat man dann auch durchaus, denke ich mal, gesehen, dass es für beide Mannschaften jetzt nur noch wirklich um nicht mehr so viel ging. Klar, die Flames hätten mit einem Sieg Platz 9 noch holen können gegen Leverkusen, aber gut, am Ende mit der knappen Niederlage wird es dann Rang 10 und alles in allem eine ordentliche Saison, denke ich mal, für beide Teams.
Das denke ich definitiv auch. Und dann lass uns zum letzten Spiel noch kommen, was noch stattgefunden hat. Die HSG Blomberg Lippe gegen SV Union Halle Neustadt. Am Ende gewinnt Blomberg mit 30-25, hat somit dann auch ein positives Punktekonto nach 26 Spielen mit 28-24 Punkten. Noch mal ein bisschen persönlichen Abschluss gefunden in der Halle, die ja jetzt dann auch ab der nächsten Saison dann wieder anders sein wird. Sie spielen ja jetzt in der kleineren Halle in der Ulmallee und gehen dann jetzt wieder zurück in die Größe, wenn die auch die Umbaumaßnahmen da soweit dann noch fertig sind. Also von daher dann nochmal schöner, wichtiger Sieg, zumal Marie Michalczyk mal wieder überragend gewesen ist. 11 Tore, 13 Versuche, das ist schon sehr, sehr stark von ihr.
Ja, und damit jetzt auch Torschützenkönigin der HBF geworden. Dementsprechend am Ende Platz 6 für Blomberg-Lippe. Durch die Niederlage von Neckarsulm da auch noch vorbeigezogen an der Sportunion auf Platz 7. Und auch da gegen Halle Neustadt, ein Team, das ja auch so um den 6., 7. Tabellenplatz durchaus auch einzuordnen ist. So deutlich zu gewinnen und so souverän zu gewinnen, war schon sehr, sehr gut. Und einfach ein Spiel, wo Halle eigentlich den besseren Start hatte, sich auf 3 Tore zunächst absetzen konnte. Dann kam Blomberg wieder ran und hat das Spiel ab da eigentlich dann auch wirklich kontrolliert und dementsprechend verdienter Sieg am Ende und am Ende, wie gesagt, Platz 6 in der Tabelle.
Genau, mit dem Platz 6 in der Tabelle und ja, Hallenhorst natürlich als auf 8, wollen wir gar nicht aus Acht lassen, haben eine tolle Saison gespielt, auch wenn es dann auch aufgrund von der ganzen Verletzungs-Corona-Thematik dann ein bisschen schlechter geworden ist, dann noch ein bisschen Punkte haben liegen lassen, aber trotzdem eine wirklich tolle Saison, eine der großen Überraschungen gewesen in diesem Jahr und haben es wirklich, wirklich verdient, haben jetzt nochmal den Vertrag verlängert mit ihrer Nachwuchstorhüterin Tara Sieg. Für 2 weitere Jahre, hat zuletzt ja auch Einsätze bekommen in der Bundesliga, hütet aber bisher großteilig das Tor in der dritten Liga in der zweiten Mannschaft, also aber mit Sicherheit, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sie vielleicht noch häufiger in der Bundesliga sehen möchte. Und Tim, lass uns noch ruhig das weitere Personal besprechen und noch und haben Sachsen-Zwickau ja auch erwähnt, die ja in der Bundesliga bleiben, haben nochmal 2 neue Spielerinnen ja, bekannt gegeben, haben dann nochmal sich verstärken können mit Nora Jakobsson aus Jakobsson van Stamm aus Schweden und zudem noch mit Lea-Sophie Kowiak, ein junges deutsches Talent verpflichtet, also sehr, 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 sehr spannend, was sie dort sich nochmal haben geleistet, ja.
Ja, absolut. Auch da, wie gesagt, muss man dann mal nochmal abwarten. Jetzt haben sie natürlich nochmal die Chance, sich drin zu halten. Mal schauen, in welcher Liga das dann sein wird, aber definitiv 2 interessante Namen, die sich dann auch, wie gesagt, dort weiterentwickeln sollen. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, wie sich das so ausgeht.
Ja, genau. Nicht unerwähnt war natürlich auch lange, dass Laura Nagy aus Ungarn noch nach Sachsen-Zwickau kommt und natürlich auch nochmal den Verein verstärken wird. Dann lass uns noch auf jeden Fall drüber die Neckarsulmerinnen sprechen. Dort gab es auch noch 2 Personalien bekannt gegeben wurden. Und zwar haben sie mit Olga Koschenina sich eine international renommierte Spielerin geholt. 10 Jahre immerhin international gespielt. Unter anderem ja auch beim rumänischen Topclub SCM Ramicao Valcea. Da eine Topspielerin und nochmal den Vertrag verlängert mit der Jugendnationalspielerin Laila Ihlefeld. Also auch da macht man noch mal ein bisschen was, um den Kader zu verbessern, aufzubessern. Und die TSV Bayern 04 Leverkusen hat noch mal eine Nachwuchsspielerin mit Bundesliga-Vertrag ausgestattet. Marie Teutsch bekommt einen neuen Vertrag für die Bundesliga. Für die ab der kommenden Saison ist sie dann auch dann eine Klasse dann höher tätig und dann soll sie dann auch in der Bundesliga ihre Klasse unter Beweis stellen. Wir warten natürlich immer noch drauf, Tim, dass die Bietigheimerin ihre Neuzugänge bekannt geben, denn das haben sie bisher noch nicht getan, obwohl sie einiges an vakanten Stellen noch zur Verfügung haben.
Ja, das stimmt. Ich schätze mal, wahrscheinlich will man jetzt erstmal noch die Saison mit dem Pokalfinal vor zu Ende bringen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da eigentlich schon Sachen gesichert hat.
Glaube ich auch, ja.
Weil, also, sie sind natürlich auch in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition, muss man ja auch sagen. Also, warum sollte ich, wenn ich ein Angebot von Wittigheim bekomme, jetzt ablehnen? Im Moment, so wie es aussieht, mit nächstes Jahr Aussicht auf Champions League und auch da durchaus die Möglichkeit, zumindest ganz gut mitzuspielen. Ich denke, das sollte schon klar sein. Also, man hat ja auch schon für diese Saison, wie gesagt, ein sehr auf Champions League ausgelegten Kader sich zusammengestellt, der da punktuell noch verbessert werden soll. Von daher, schauen wir mal, wann das dann der Fall sein wird. Ich denke, dann in der nächsten, spätestens so in 2 Wochen, sollte da auch ein bisschen mehr Klarheit sein.
Das glaube ich auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nach dem Pokalfinal vor, damit sie ja noch so ein paar Namen bekannt geben. Ich meine, das ist natürlich auch natürlich etwas, wo man, okay, vielleicht möchte man erstmal jetzt in Ruhe zu Ende spielen. Das ist natürlich, wie gesagt, schon ein bisschen ungewöhnlich auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man es ja schon nennen, dass man das, wie man damit umgeht. Wir werden es mit Sicherheit erfahren, was die Bietigheimerinnen sich da schon wieder an neuen, tollen Spielerinnen haben sichern können. Dann lass uns auf jeden Fall dann noch kurz auf das Final Four hinausschauen. Wir haben es ja gesagt, geht jetzt am kommenden Wochenende los. Und zwar spielen Bietigheim gegen Thüringen und Buxtehude hat das vermeintlich leichte Los mit Oldenburg. Trotzdem, ich glaube, das werden am Samstag 2 ganz, ganz heiße Spiele in Stuttgart.
Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ich glaube, das sind 2 sehr, sehr interessante Duelle. Natürlich für den THC ein gutes Programm jetzt unter der Woche natürlich noch mit dem letzten Bundesligaspiel. Aber an sich, Buxtehude gegen Oldenburg, muss man auch sagen, die letzten Duelle waren zum einen sehr, sehr knapp und zum anderen hat Oldenburg da auch durchaus einige Siege einfahren können. Also das letzte Spiel Ende März konnte Buxtehude mit 2 Toren gewinnen. In der Hinrunde hat Oldenburg mit 2 Toren gewonnen. Davor hat Oldenburg dann sogar mit 5 Toren gewonnen. Also ich würde sie da tatsächlich nicht unterschätzen, auch wenn das von der Tabellenkonstellation durchaus ja, durchaus ein Unterschied da war in dieser Saison mit Platz 3 und Platz 12. Aber ja, nichtsdestotrotz, die direkten Duelle waren immer sehr, sehr spannend. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Samstag 15 Uhr wird das erste Halbfinale sein und das zweite Halbfinale dann um 17.30 Uhr. Ja, THC gegen Bietigheim, muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Da sah es dann zumindest in dieser Saison zweimal ziemlich deutlich aus für Bietigheim. Da geht es natürlich für den THC drum, so ein bisschen, ja, das ein wenig zu minimieren, vor allem die Gegentoranzahl, einmal 36, einmal 33, das ist dann definitiv schwierig, gegen Bietigheim dann irgendwie noch zu gewinnen. Dementsprechend, da sollte der Fokus auf jeden Fall drauf liegen und ja, dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Und das letzte Duell, das die beiden im Pokal hatten, konnte der THC mit 24 zu 23 gewinnen. Also schauen wir mal. War ja damals im Finale in letzter Sekunde der Sieg. Dementsprechend schauen wir mal. Vielleicht können sie das ja nochmal so ein bisschen zurückrufen in die Erinnerung, als Motivation nehmen. Aber ja, es wird eine sehr schwierige Aufgabe für sie, das ist ganz klar. Und Bietigheim ist natürlich der Favorit. Das ja, sollte auch eigentlich jedem klar sein.
Ja, das denke ich auch. Aber ne, die Vergangenheit hat auch durchaus gezeigt, dass im Pokal vor allem vor nicht immer der Favorit gewinnt. Und auch mal die kleineren Mannschaften da dann auch für Überraschungen sorgen können. Also von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie es dann am Ende dann ausgehen wird. Und dann lasst uns zum Abschluss noch über das Thema Jugendzertifikat sprechen in der Handball-Bundesliga der Frauen. Dort hat die HBF ja für die erste und auch für die zweite Liga entsprechende Zertifikate verteilt. Bekommen haben sie 8 Erstligisten und 4 Zweitligisten, also in der zweiten Liga relativ wenig. Und wenn wir uns angucken in der Bundesliga, wer es bekommen hat: HSG Metz am Auerbach, Blomberg-Lippe, Buxtehude, Dortmund, Leverkusen, Oldenburg, der Thüringer HC und Sachsen-Zwickau. Und da fällt auf, ja, da fehlen einige. Bietigheim, Metzing, Neckarsulm, also auch wirklich absolute Top-Mannschaften. Und das ist schon etwas verwunderlich, gerade auch bei Hinblick auf Bietigheim, die ja eigentlich auch durchaus die Möglichkeiten haben, noch mehr in die Jugend zu investieren.
Jo, das ist schon sehr interessant gewesen. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ja, dementsprechend müssen diese Teams natürlich auch in einen Fonds einzahlen. Und ja, aus diesen Mitteln werden dann weitere Projekte für den Nachwuchssport und für die Nachwuchsarbeit im Handballsport gefördert. Und ja, dementsprechend ja, wirklich sehr überraschend, wie ich finde. Ansonsten ja, wurde das Ganze über mehrere Kriterien und Bereiche bewertet, unter anderem von André Fuhr, der ja neben seiner Dortmunderinnen-Tätigkeit auch beim DHB-Trainer der weiblichen U20 ist. Jochen Beppler ist Chefbundestrainer Nachwuchs beim DHB, dazu Geschäftsführer der HBF Christoph Wendt, die ja, das Ganze begutachtet haben. Und ja, definitiv haben da einige Vereine noch einiges an Arbeit vor sich. Und ja, zeigt auch so ein bisschen den Status des Frauenhandballs, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also da ist dann schon weiterhin viel Luft nach oben. Wir hatten es letzte Woche, das Thema Professionalisierung. Da gehört die Nachwuchsarbeit absolut dazu.
Definitiv gehört die absolut dazu. Da muss auf jeden Fall mehr getan werden von den entsprechenden Vereinen natürlich. Also von daher ja, bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagieren, was sie dann noch entsprechend besser machen müssen. Aber wie gesagt, ich erwarte von einem deutschen Meister, dass er da dass es eigentlich nur Formalität ist, dieses Jugendzertifikat zu bekommen. Ich meine, bei den Herren ist es ja eigentlich mittlerweile schon so, dass eigentlich fast alle das bekommen. Deswegen ist es schon eine kleine Überraschung, dass dort das eine oder andere Team auch in der ersten Bundesliga, gut, in der zweiten Bundesliga ist es natürlich noch eklatanter, wo dann ganz, ganz viele Teams das überhaupt nicht bekommen haben. Aber trotzdem, da kann doch schon auf jeden Fall ja, insgesamt mehr erwartet werden von den Mannschaften. Ja, damit sind wir für heute fertig. Wir bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören und uns dann spätestens nächste Woche wieder hier mit den neuesten News, Handball der Männer und Frauen, die Ergebnisse der beiden Final Four Turniere vom Wochenende bei den Herren im internationalen Bereich, bei den Herren im nationalen Bereich. Und bis dahin folgt uns weiterhin auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt auf jeden Fall tun. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über die aktuellen Entwicklungen des Handballsports. Ansonsten dürft ihr uns gerne Rezensionen da lassen bei iTunes oder Spotify, natürlich gerne 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, auch gerne jetzt mit der anstehenden ja, Saisonpause gerne auch Themen oder auch Vorschläge machen, worüber sollen wir mal sprechen, denn immerhin haben wir jede Woche eine Stunde lang Zeit, uns mit den aktuellsten Themen zu beschäftigen, deswegen gerne schreiben über die verschiedensten Möglichkeiten, E-Mail oder natürlich auch über Social Media Kanäle und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.